Vielleicht erinnern sich manche von euch daran, ich duze euch jetzt mal, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass vor einiger Zeit die Marie hier war und auch über IJM erzählt hat. Und ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, wieder einen Sonntag für Freiheit zu feiern und dass ihr mir hier die Zeit gebt, über das zu sprechen, was mich und was uns bei IJM bewegt. Ich hatte im Interview eben erzählt, dass ich eine Zeit lang auf den Philippinen war. Und es ist inzwischen fast 10 Jahre her, dass ich 11 Monate dort war. Und wo und in welcher Armut ich gelandet war, das begriff ich eigentlich erst so richtig, als ich zum ersten Mal mit ihr konfrontiert wurde. Ich weiß noch, wie ich und ein paar Freunde, gerade 18 geworden, in der Innenstadt in Cebu unterwegs waren. Und wir wollten eigentlich nur etwas essen gehen. Und dann kamen wir an einen riesigen großen Kreisel. Und an diesem großen Kreisel, da stank es nicht nur ganz furchtbar, sondern es erschreckte mich, dass ich feststellte, dieser Kreisel ist ein Zuhause für ganz viele Familien. Und wir waren voller Tatendrang und jung und grün hinter den Ohren und dachten, ja, komm, jetzt ist unsere Zeit, jetzt können wir doch was tun. Und dann haben wir unser Kleingeld zusammengekratzt, sind zum nächsten Bäcker, haben uns ganz viel Brötchentüten gekauft und haben angefangen, diese Brötchentüten zu verteilen. Und ich habe gedacht, es stellt sich so ein Gefühl ein von, ah, jetzt habe ich was Tolles gemacht. Aber stattdessen kam so ein Gefühl von Unwohlsein. Ich bin total traurig geworden. Ich habe gemerkt, ich werde wütend. Ich war irgendwie sogar verzweifelt und ich schämte mich. Und ich habe gemerkt, ich glaube, ich bin traurig, weil ich das überhaupt sehen muss. Ich bin wütend, weil scheinbar niemand etwas dagegen tut. Ich war verzweifelt, weil doch jede dieser Familien morgen wieder Hunger haben würde. Es ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich schämte mich, weil ich in dem privilegierten Deutschland aufgewachsen war und mir die Ungerechtigkeit der Welt so plötzlich vor Augen geführt wurde. Ich weiß, dass es den Filipinos und Filipinas genauso gegangen sein muss, nur aus der anderen Perspektive. Wie sehr mussten auch sie gespürt haben, hier herrscht ein Ungleichgewicht. Wie sehr mussten sie sich gewünscht haben, sie wären ein bisschen weißer und ein bisschen westlicher, dann würde es ihnen doch gut gehen. Ich weiß noch, wenn ich durch die Straßen ging, dann haben sie immer gewunken und gerufen, Amerikaner! Weil sie wussten, ich bin weiß, dann auf jeden Fall auch amerikanisch und ich habe viel Geld. Aber wenn ich mal nicht so viel geben konnte oder kein Geld dabei hatte, war ich direkt die, die unbarmherzig, knauserig zu sein schien, aber aus ihrer Perspektive so verständlich. Wie sehr mussten auch sie gemerkt haben, das ist irgendwie ungerecht. Dieses Gefühl, dieses Empfinden von Recht und Unrecht ist ganz, ganz tief in uns Menschen angelegt. Wir müssen ja nur an einem Kindergarten vorbeilaufen und hören ein Kind rufen, das ist unfair. Oder das ist ungerecht. Wir spüren eine Sehnsucht für Frieden in dieser Welt und sehen doch, wie ungerecht es zugeht. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 6, in den Versen 20 und 21, spricht Jesus mit den Jüngern und er macht genau auf diese Spannung aufmerksam. Ich lese es uns mal vor. Er, Jesus, richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte, selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Was lösen diese Verse in dir aus, wenn du sie hörst? Ich lese sie noch einmal. Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist wann? Wann denn? Wann, Jesus, endlich dürfen wir erleben, dass Weinende wieder lachen, dass Hungernde wieder satt werden? Vielleicht fragst du dich sogar, wann darf ich denn wieder lachen? Wann darf ich mich denn wieder freuen im Angesicht meiner jetzigen Situation? Jesus vermittelt eine Botschaft, die auf der einen Seite darstellt, wie es jetzt ist. Der Mensch weint, diese Welt hungert und diese Schöpfung leidet. Aber auf der anderen Seite beschreibt er, was werden wird, was werden soll. Und zwar, dass diese Menschheit noch einmal Grund bekommt, sich zu freuen. Dass diese Schöpfung noch einmal erleben soll, was es wirklich bedeutet, unter Gottes guter Herrschaft zu leben. Zu erleben, dass Gott heilvoll wiederherstellt. Und ich finde, das Schönste ist, dass Jesus sich da mitten reinstellt in diese Spannung. Er stellt sich auch historisch mitten in diese Spannung hinein zwischen dem, was noch lang nicht ist, aber dem, was werden soll. Und er zeigt, wie das Anbrechen des Reiches Gottes aussehen soll. Jesus sieht das Übersehene. Jesus berührt die Unberührbaren. Er heilt die Totgeglaubten und er richtet die Gebeugten auf. Als höchstpersönlich menschgewordener Gottessohn macht er deutlich, mit mir ist dieses Reich schon jetzt angebrochen. Mit mir beginnt die Erlösung in dieser Welt. Der Hunger, die Armut, das Leid des Menschen sind Gott nicht egal. Das ist meine feste Überzeugung. Diese Bilder, die wir vorhin gesehen haben, ich glaube, es ist Gott nicht egal. Und die Botschaft, die Gott durch seinen Sohn, durch sein Sterben am Kreuz und sein Auferstehen deutlich macht, ist, schau hin, so ist mein Herz. Ich will vergeben, ich will heil machen, ich will Gerechtigkeit schaffen. Aus Liebe gebe ich meinen Sohn um deinetwillen und um meinetwillen. Unsere Hoffnung, unsere christliche Hoffnung und die wir auch bei IJM haben, ist, dass diese erlösungsbedürftige Welt tatsächlich auch zur Erlösung kommt. Und es ist diese Hoffnung, die mich bewegt. Sie bewegt mich überhaupt erst, mich von den Ungerechtigkeiten bewegen zu lassen. Ich hätte an dem Kreisel auch sagen können, ah okay, aber das ist wahrscheinlich hier immer so, ich gehe jetzt mal was essen. Es ist überhaupt erst etwas, das mich bewegt, nicht wegzudrehen, obwohl das mein erster Gedanke ist, sondern mich hinzuwenden und mich von den Ungerechtigkeiten berühren zu lassen. Und sie bewegt mich auch, den mir möglichen Schritt zu tun, um die vorherrschenden Zustände zu verwandeln. Bei uns in der Friedenskirche sagte einmal ein Prediger am Diakoniesonntag, dass diese Zustände verwandelt werden dürfen durch die Kraft Gottes, weil Jesus auferstanden ist. Und das fasst es so kompakt zusammen. In dem Moment, wo ich mich berühren lasse, wo ich die trauernde Freundin tröste, dem hilflosen Menschen Aufmerksamkeit schenke oder mich von den Ungerechtigkeiten in dieser Welt berühren lasse, wird diese Hoffnung, die wir haben, dass es zukünftig besser wird, plötzlich zu einer gegenwärtigen. Plötzlich kommt diese Hoffnung ins Jetzt. Und es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Menschen und Christen, die diese Hoffnung ganz praktisch gelebt haben. Ich habe vorhin kurz vom transatlantischen Sklavenhandel gesprochen und vielleicht kennen manche von euch den William Wilberforce. William Wilberforce war britischer Parlamentsabgeordneter des 18. Jahrhunderts und er hatte eine ganz tiefe Ehrfurcht vor seinem Gott. Er hatte eine tiefe Ehrfurcht auch gegenüber der Schöpfung, gegenüber seinen Mitmenschen. Als er erfuhr, wie unwürdig mit den Menschen umgegangen wurde, die von Afrika nach Indien, Europa und Amerika verschifft wurden, hat er seine Chance erkannt, dass er etwas tun kann als Politiker und hat gesagt, ich möchte mich dafür einsetzen, dass das abgeschafft wird, das möchte ich so nicht mehr. Er fühlte sich verantwortlich. Er fand neue Wege. Er war einer der Ersten, der die Mitbestimmungsdemokratie für sich entdeckte und erkannte, eine Petition ist was Gutes. Und er bildete eine Großgemeinschaft von Gleichgesinnten, die allesamt auf dieses Ziel zugingen, den Sklavenhandel abzuschaffen. Und es gab ganz viele Rückschläge und ganz viele Anfeindungen. Und er setzte sein Vorhaben trotzdem durch und verlor nie die Hoffnung, dass seine Hoffnung auf Gerechtigkeit Wirklichkeit werden kann. Und es dauerte 46 Jahre lang, bis das Gesetz, das er Jahr für Jahr vorbrachte, endlich durchging und der Sklavenhandel tatsächlich in den britischen Kolonien abgeschafft wurde. Und damit waren die britischen Kolonien Vorreiter für ganz viele andere Länder, die dann gesagt haben, wir möchten auch, dass in unserem Gesetz steht, dass das verboten ist. Und das ist bis heute so geblieben, auch wenn nicht überall die Gesetze so durchgesetzt werden können, wie wir uns das wünschen. Und vorhin habt ihr gehört, es betrifft heute noch etwa 50 Millionen Menschen. Und das ist so ein Riesenausmaß. Und wir haben bei International Justice Mission eine Hoffnung für diese 50 Millionen, die unter unmenschlichen Bedingungen ausgebeutet werden. Und wir wollen wie William Wilberforce diese Zustände erneut verändern. Und wir glauben, dass es möglich ist. Wir als christliche Gemeinschaft, wir als Kirche, wir sind berufen, die Gerechtigkeit, das Gerechtigkeitsherz Gottes in diese Welt zu bringen. Praktische Hoffnungsschritte, die mit dem Jetzt zu tun haben, müssen aber nicht mit dem größten Problem der Welt beginnen. Es kann auch direkt vor der Haustür starten. Ich weiß noch, dass ich mir mal vorgenommen habe, in der Innenstadt in Braunschweig den Obdachlosen mehr zu begegnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich oft gar nicht getraut, überhaupt irgendwas zu fragen. Und dann habe ich meinen Mann Jannik gebeten, wenn wir das nächste Mal jemanden in der Stadt sehen, dann soll er mich mal erinnern. Und dann gingen wir aus dem Rewe raus in der Innenstadt und Jannik stupste mich an und ich sah einen Mann, der klein unter seinem Regenschirm saß. Und ging zu ihm hin und ich fragte ihn, ob er was braucht. Und er sagte, nee, für heute hätte er genug und klopfte auf eine Lebensmitteltasche hinter sich. Aber wir tauschten unsere Namen aus und freuten uns, dass wir uns jetzt kannten. Inzwischen weiß ich, dass er seinen Schwarztee am liebsten mit 3 Zucker trinkt. Und es ist so klein und es war ein Hoffnungsschritt von 20 Metern, aber ich habe gemerkt, es hat auch was mit mir gemacht. Auch ich möchte mich berühren lassen. Ich möchte das, was ich kann, einbringen. Und zwar nicht, weil ich diese Welt retten könnte. Ich glaube, das kann allein Jesus Christus. Aber ich will schon jetzt meinem Nächsten in seiner Not Trost und Hilfe und Linderung sein, weil meine Hoffnung nicht nur eine zukünftige ist, sondern mit dem Jetzt zu tun hat und eine gegenwärtige ist. An dieser Stelle beantwortet sich auf gnädige Weise die Frage, wann wir die Verheißung aus Lukas 6 erwarten dürfen. Und die Antwort gibt Jesus selbst. Und zwar ein Kapitel später, auch im Lukas-Evangelium, da fragen die Pharisäer ihn, wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus antwortet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es kommt also nicht nur irgendwann, sondern es ist schon jetzt da. Schon jetzt dürfen wir hoffen, dass Gott uns mit hineinnimmt in seine Quelle der Freude, seine Quelle der Heilung, seine Quelle der Barmherzigkeit. Und das geschieht im Vertrauen darauf, dass Gott seinen Verheißungen treu ist. Wir haben es in dem Lied Höher vorhin gesungen. Sein Wort bleibt. Und dass er seine Schöpfung eines Tages zur vollständigen Wiederherstellung führt. Dass wir das auch erleben dürfen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit der Frage, hoffen jetzt? Diese Frage kann fast verächtlich klingen. Hoffen jetzt? Ja, genau. Als ob. Aber im Angesicht von Gottes Verheißungen wird diese Frage zu einem Ausruf. Hoffen. Jetzt. Es ist fast schon eine Parole. Eine Parole, die wir als Christen in diese Welt rufen dürfen. Hoffen. Jetzt. Man könnte Lukas 17, 21, das Reich Gottes ist mitten unter euch, auch übersetzen mit das Reich Gottes ist innerhalb von euch. Wir sind Träger des Reiches Gottes und damit Träger der Hoffnung, die darin steckt. Und als Träger des Reiches Gottes und als dieser Hoffnung, die jetzt Wirklichkeit ist, können wir trotz aller Krankheit, trotz aller Trauer, trotz aller Ungerechtigkeit, der Gerechtigkeit, der Schönheit und der Freundlichkeit Raum geben. Der Theologe Jürgen Moltmann, der dieses Jahr verstarb, hat ein ganzes Buch über diese Hoffnungsperspektive geschrieben. Ethik der Hoffnung hat er es genannt. Und Jürgen Moltmann erkennt gerade in all der Unerlöstheit der Welt das angebrochene Reich Gottes und die Hoffnung auf die Vollendung durch Jesus Christus. Ich versuche euch mal mit hineinzunehmen in seine Gedanken. Ich würde seine Hoffnungsperspektive ungefähr so zusammenfassen. Denn woher weiß ich, wie es sein und wie es werden müsste, wenn ich es nicht wüsste? Dass es richtig ist zu loben, dass es richtig ist zu hoffen. Der Schöpfer hat seine Entscheidung getroffen, die Arme für seine Schöpfung schon immer weit offen. Wie könnten wir die Falschheiten des Lebens erkennen, wenn wir von dieser Wahrheit nichts wüssten? Der Schmerz, der könnte doch nur gewinnen, wenn die Freude der lobenden Stimmen über Gottes Gnade nicht schon längst in uns wäre. Was für eine Perspektive, oder? Das ist doch der Grund, warum wir Hoffnungslieder, warum wir Loblieder singen, trotz der Bilder, die wir sehen. Weil wir diese Falschheiten erkennen, wissen, dass es anders sein muss. Dahinter steht die Botschaft, dass schon jetzt Gott für das Recht des Menschen eintritt. Und schon jetzt darf der Mensch auch erkennen, wo er manchmal an seinem eigenen Handeln zurechtgebracht werden muss. Und das soll die Botschaft von heute sein, die Botschaft des Sonntags für Freiheit. Und darin möchten wir euch von IJM ermutigen, unsere Vision mitzudenken, mitzutragen, Sklaverei zu beenden und Gewalt gegen Menschen in Armut ein für alle Mal zu beenden. Es ist eine ganze Bewegung und wir sind daran nicht allein, du nicht und ich nicht, sondern wir haben einen Gott, der mit uns geht und der uns zurüstet. Mein Erlebnis auf den Philippinen hat mich zunächst entmutigt. Wenn ich die ganze Welt anschaue, dann sind doch ein paar verteilte Brötchentüten wirklich der Tropfen auf den heißen Stein. Doch wenn ich den Moment und wenn ich den Menschen betrachte, dann war es für diesen Menschen in dem Moment vielleicht nicht der Tropfen auf den heißen Stein, sondern der lindernde Wasserfall, der vielleicht nötig war. Weil wir berührt waren von den Lebenszuständen der Menschen, weil wir uns getraut haben, uns bewegen zu lassen von den Ungerechtigkeiten und zu tun, was wir tun konnten. Einen Punkt möchte ich noch deutlich machen. Mitleid für diese Welt ohne Hoffnung wird keinen Unterschied machen. In dem Video war der erste Satz Hoffnung in Aktion. Und wie genau das aussehen kann, dazu möchte ich auch ein Beispiel geben. Mein Mann und ich haben letztes Jahr im Dezember einen kleinen Igel gefunden. Dieser kleine Igel saß regungslos am Bordstein und wir haben gedacht, Mist, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir den Naturschutzbund angerufen und der Naturschutzbund hat gesagt, ja, müssen Sie mal wiegen, mal gucken, wie viel. Und wenn der unter 500 Gramm wiegt, dann müssen Sie ihn behalten, unsere Aufzuchtstationen sind voll. Okay, 250 Gramm, sagte die Waage, also hatten wir jetzt eine kleine Wilma. Die kleine Wilma haben wir dann ein halbes Jahr aufgepäppelt und sie dann im Frühjahr wieder ausgesetzt. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das nicht, weil wir so tolle Igelretter sind, sondern weil darin etwas deutlich wird. Wenn wir den kleinen Igel sehen und wir sind traurig, dass es dem Igel so geht, aber mehr nicht, dann gehe ich vorbei, dann sage ich, oh, und gehe weiter. Aber wenn ich eine Hoffnung habe und weiß, eigentlich ist das Leben des Igels noch nicht vorbei, ich möchte auch nicht, dass es vorbei wird, ist und ich habe eine Hoffnung, dass es besser werden kann, dann denke ich nach, okay, was kann man denn tun? Dann rufe ich wenigstens den Naturschutzbund an, na gut, dann nehmen wir sie halt auch nach Hause. Und wir hatten die Möglichkeit, das zu tun, also haben wir es gemacht. Und darin wird deutlich, es gibt einen Unterschied zwischen traurig sein über diese Welt, traurig sein auch über die Bilder, die wir gesehen haben, und eine Hoffnung haben für diese Welt. Das macht einen ganz großen Unterschied. Ich möchte dich ermutigen, dich zu fragen, was kann dein Igel-Moment sein? Was kann der Moment sein, wo du siehst, oh, das ist ungerecht und es schmerzt mich und du hast die Möglichkeit, was zu tun? Ob es die einsame Nachbarin ist oder die Katze, die immer so hungrig aussieht oder jemandem, der gesagt hat, sein Lieblingskaffee kommt aus Bali und dann bist du in Bali und denkst dran und bringst ihm den Kaffee mit. Es können so kleine Dinge sein, wo du sagst, da möchte ich was Kleines tun, da möchte ich einen Hoffnungsschritt wagen. Oder in dem Bild von Sanja gesprochen, wo siehst du Nebel und hast vielleicht den Scheinwerfer, um durchzuscheinen, weil Christus durch dich scheint. Ich wünsche dir und ich wünsche uns ein Herz, das an all den Ungerechtigkeiten in dieser Welt nicht hart wird. Ich wünsche uns einen aufmerksamen Blick für die Not, die wir lindern können. Und ich wünsche uns Dankbarkeit für das Geheimnis der Erlösung. Dankbarkeit, weil wir auf Gottes gerechte Vollendung hoffen dürfen. Und weil unsere Hoffnung eben nicht nur eine zukünftige ist, sondern auch eine gegenwärtige. Hoffen jetzt. Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Lasst uns Teil dieser heilvollen Verheißung werden. Amen.